Gut, okay. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für dein Wirken, auch während der Anbetung. Wir danken dir, dass du immer in unserem Herzen, in unserem Geist wirkst, ob wir es wahrnehmen oder nicht. Und ich bete, Herr, dass du weiter wirkst an unserem Herzen, dass du lebendiges Brot austeilst. Du sorgst in deinem Wort, dass wir nicht vom Brot allein leben, sondern von jeglichem Wort, was aus deinem Munde ausgeht. Und so bete ich, Vater, Herr, dass du uns jetzt sättigst mit deinem Brot, dass du uns lebendiges Brot austeilst durch deinen Heiligen Geist. Und ich bete, dass wir offene Herzen haben, dein Wort entsprechend auch zu empfangen und nicht nur zu empfangen, sondern auch zu tun. Und ich danke dir, dass du uns, Vater, durch deinen Geist für all das die Gnade gegeben hast. Amen. Gut, okay, letzte Woche hatte ja ein gutes Thema hier im Familiengottesdienst. Ihr wisst jetzt alle die Namen der 12 Jünger, oder? Genau. Ich mache mal heute mit dem Thema weiter, wo wir vor 14 Tagen aufgehört haben, nämlich Jesus das Haupt und wir sind sein Leib. Das ist ein Thema, was jeden Einzelnen von uns beschäftigt und gleicherweise. Ich möchte es heute gerne so machen, dass ich diese Schriftstellen vorne antrage. Die Schriftstellen wieder anschreibe. Und auch für diejenigen, die jetzt hier nicht mit dabei sein können, werde ich in die Telegram-Gruppe reingeben. Und das ist eine Thematik, wo wir uns als Gemeinde in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen. Das bedeutet, diese Schriftstellen persönlich in deiner persönlichen Zeit durchnehmen, Schritt für Schritt, weil es betrifft dich und es betrifft deinen Teil am Leib von Jesus. Ja? Und auch in den Hausgruppen diese Stellen durcharbeiten, weil nur das, was wir hören und entsprechend auch tun, bringt eine Frucht. Und Jesus legt jetzt sehr viel Wert darauf, seine Braut vorzubereiten. Denn er kommt zurück zu einer Braut, die rein makellos und tadellos und untadlich ist, wie es im Epheser 5 geschrieben steht. Und dahingehend arbeitet er zurzeit. Auf der anderen Seite sind extreme Mächte der Finsternis am Wirken. Man hört es auch von anderen Gemeindenleitern, wie dieser Kampf in der unsichtbaren Welt seit ein paar Wochen immer extremer wird, immer mehr zunimmt, um die Gläubigen genau von dieser Thematik fernzuhalten, vom Haupt und von dem, was es bedeutet, Leib Jesu zu sein. Das heißt, die Finsternis nimmt zu, das Wort verheißt das, aber das Licht in seinem Volk soll zunehmen. Und das ist diese Schriftstellen, diese Thematik ist eine Zurüstung für dich. Wohlgemerkt, das betrifft dich persönlich. Wenn du Jesus, wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, wie werde ich Teil am Leib Jesu? Und wenn du Jesus angenommen hast, wenn du ihn in dein Herz aufgenommen hast, wenn du an all das glaubst, was er für dich getan hat. Und ich habe letztes Mal so viel erklärt, was das Haupt für dich bedeutet, was er für dich getan hat, seine Liebe und die ganze Segen. Ich gehe nicht nochmal ins Detail. Das sind Tatsachen, die du dir immer wieder neu verinnerlichen musst, damit es zur Glaubenssubstanz wird, damit Glaube, Vertrauen in das Haupt wächst und dadurch kommt die Liebe. Amen. Und dadurch wirst du unerschütterlich. Lasst uns doch nochmal diese ganz simplen Beispiele, die Jesus genannt hat, nachdem er im Matthäus-Evangelium seine Reden vollendet hat an seine Jünger und an die versammelten Juden, sagt er, wer diese meine Worte hört und sie tut, gleicht einem, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat. Amen. Und wer meine Worte hört und sie nicht tut, baut auf den Sand. Ihr Lieben, die Stürme kommen, die fangen schon an zu wehen. Dein Haus bleibt stehen, wenn du das Gehörte tust. Es geht um dein Fundament, das du dir selber baust, weil das Wort Gottes ist für jeden seiner Kinder dasselbe. Amen. Gott hat keine Lieblingskinder. Seine Liebe, sein Wort, sein Geist ist im vollen Maß für jedes seiner Kinder ausgegossen. Amen. Da macht Gott überhaupt keinen Unterschied. Amen. Die Stürme, von denen Jesus spricht, sind bei jedem Menschen dieselben. Sind vielleicht national unterschiedlich, aber die Stürme sind dieselben. Was den Unterschied macht, ist nicht das Wort Gottes, die Liebe Gottes, die Stürme. Was dann den Unterschied macht, ist das Fundament. Die Häuser sind auch dieselben. das Fundament. Und das Fundament baust du, indem du das Gehörte auch umsetzt und tust. Und deswegen würde ich jetzt mal Wert drauf legen, wer jetzt was zu schreiben mit hat, ich würde euch das empfehlen. Nehmt euch Schreibzeug mit, schreibt euch diese Schriftstellen auf. Ich schreibe sie hier vorne ran. Ich setze sie in die Telegram-Gruppe. Arbeitet damit. Nehmt das durch. Das betrifft dich. Es geht um den Fundamentbau. Das baut absolute Sicherheit in Gott. Das ist das, was wir brauchen in dieser Zeit. Festigkeit, Sicherheit in deinem Vater. Verbundenheit mit dem Haupt. Und heute geht es nicht um das Haupt, da habe ich letztes Mal sehr viel drüber gesprochen. Heute geht es um diese Thematik, die ich letztes Mal angefangen habe und heute fortsetzen werde. Meine persönliche Verantwortung als Teil des Leibes Jesu. Amen. Jesus ist das Haupt, er sitzt im Himmel und ein Teil des Leibes ist bereits im Himmel und wir sind noch auf der Erde. Aber wir gehören genauso zu seinem Leib dazu. Wir sind nicht kopflos, er ist da und wir sind hier. Und wir sind Glieder, wie das Wort sagt, an seinem Leib. Und was er entrückt, ist sein Leib. Sind die, die seine Worte hören, sie tun. Amen. So, ich habe das letzte Mal gesagt, dieses Bild der Lehre. Dann fang jetzt mal wieder an, dich zu sehen als Teil des Leibes Jesu in Christus. Hilft mir manchmal viel, weil Jesus sagt, ich bin in dir und ihr seid in mir. Du siehst dich im Geist als Teil des Leibes in Christus. Ja, und er ist das Haupt. Und alles ist Licht. Und was dein Vater im Himmel hat Jesus als das Haupt eingesetzt. Und dich als sein Kind, als Teil seines Sohnes zu seinem Leib gemacht. Und vom Vater gehen zwei Dinge aus, die durch Christus das Haupt in seinem Leib auf der Erde und im Himmel, natürlich, es geht um uns hier auf der Erde, zirkulieren. Und das erste ist der Heilige Geist, der Geist, der vom Vater ausgeht. Alles, was in dir tatsächlich Leben ist, ist nur vom Heiligen Geist. Ohne Christus, der seinen Geist ausgegeben und gegossen hat, ist kein Leben in uns. Nix. Sind wir geistig tot. Was dich lebendig gemacht hat, ist der Heilige Geist. Und was dich am Leben erhält, ist der Heilige Geist. Deswegen brauchst du Hunger nach dem Heiligen Geist. Und jeder natürliche Körper braucht etwas zu trinken. Du kommst nicht länger wie 3 Tage aus, ohne was zu trinken. Dann bricht das Nierensystem zusammen, du kriegst einen Kollaps und deine Seele verabschiedet sich. So. Und genauso ist es mit einem geistlichen Menschen. Du im Geist brauchst lebendiges Wasser und die Braut schreit und ruft zusammen mit dem Geist in den letzten Seiten der Bibel auf der Offenbarung. Die Braut und der Geist, sie sprechen, komm. Und wenn der dürstet, da komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das heißt, die Braut Jesu ist etwas, sind Personen, sein Leib auf der Erde, die gelernt haben zu trinken von dem lebendigen Wasser. Und was ist das lebendige Wasser? Der Heilige Geist. Und was ist der Heilige Geist? Das Leben Gottes. Du wirst erfrischt und mit Leben erfüllt. Und in der letzten Zeit, das ist die letzte Seite meiner Bibel, zumindest im Neuen Testament, der Geist, die Braut sprechen, komm. Und das heißt, der Heilige Geist in der Braut Jesu, das Leben, das Licht jetzt auf der Erde, ruft in den letzten Tagen der Endzeit die Menschen draußen, kommt, wer dürstet, komme herzu. Das ist unser Ruf. Wir müssen die Menschen rufen, von Christus, dem Felsen, zu trinken. Denn nur er hat lebendiges Wasser. Die Menschen trinken von allen Zisternen des Teufels und werden nicht satt. Nur sein Lebenswasser macht uns satt. Und so brauchen wir täglich die Erfüllung mit dem Lebenswasser des Heiligen Geistes. Und das Zweite, das ist Licht, weil sein Leben ist Licht. Und sein Leib ist Licht. Und das macht dich Licht, sein Geist, sein Leben. Und das Zweite, was Gott gegeben hat, sagt Jesus selbst in Matthäus 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort, was aus dem Mund des Vaters kommt. Und die Worte, die Jesus gesprochen hat, sind die Worte des Vaters, die er nur ausgesprochen hat. Er ist das lebendige Wort. Seine Worte sind Geist und Leben. Amen. Jesus hat auch gesagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist zu nichts Nütze. Sag es mal zu dir, die Worte von Jesus. Der Heilige Geist, der wiedergeborene Geist, ist das Einzige, was mich lebendig macht. Mein Fleisch, meine alte Natur, meine Seele ist zu nichts Nütze. Es sei denn, sie wird erneuert durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes, wo es Leben gibt. Amen. Das heißt, du brauchst täglich sein Brot und du brauchst täglich sein Wasser. Und Jesus gießt das in sein Leib aus. Das heißt, wenn du früh morgens deinen Kaffee nimmst, Jens, heute 2.000, 3.000, oder? Okay. Und dann hinterher noch einen halben Liter Wasser. Das heißt, diese Flüssigkeit, die du aufnimmst, Gott hat dich so geschaffen, dass das in jede Zelle reinkommt und dein Organismus die Zellen erfrischt. Du brauchst dieses Wasser. Und genauso gießt Jesus seinen Heiligen Geist in uns aus, beständig. Du musst bloß aufnehmen, die Zelle muss es trinken. Wenn Zellen sich verschließen, das Wasser zu empfangen, sterben sie ab. Wenn Zellen sich verschließen, die Nahrungszufuhr zu empfangen, alles, was in der Nahrung enthalten ist, sterbt sie ab und daraus entsteht Krebs. Da verschließt sich was, da ist was zu. Das heißt, öffne dein Herz für das Wort Gottes und für den Heiligen Geist, empfange es. Gott, dein Vater, nährt dich mit Gaben des Lichts aus seinem Reich. Amen. So, und da kommt eine Frucht dann aus uns hervor, aus jedem einzelnen Glied und dann wieder aus Gesamtgemeinde, die Paulus uns erwähnt hat im 2. Thessalonicher 1, Vers 3, wo er zu den Thessalonischern sagt, die Gemeinde war noch gar nicht so alt. Und er sagt zu ihnen, gibt ihnen ein Lob dort in Vers 3 und mit meinen Worten sage ich, euer Glaube und Vertrauen in den Vater ist über die Maßen gewachsen. Und die Liebe zueinander, untereinander, von jedem Einzelnen nimmt zu, allen gegenüber. Ist es nicht stark? Das ist das Ziel, was Jesus und der Vater mit dem Leib hat. Und die Thessalonicher waren sehr schnell dabei. Wie gesagt, die Gemeinde war vielleicht 2, 3 Jahre alt, wo das geschrieben hat. Ich finde das total erstaunlich. Die haben die Worte von Paulus genommen, haben es umgesetzt. Euer Glaube, dein Glaube und dein Vertrauen soll über die Maßen wachsen. Und die Liebe eines jeden Einzelnen allen gegenüber zunehmen. Amen. Wie lange bist du schon Teil der Gemeinde hier? 2 Jahre, wie die Thessalonicher. Frag dich mal, ist dein Glauben gewachsen und ist die Liebe allen zu allen, hat die zugenommen in dir? Dann bist du im Wachstum. Gottes Wachstum. Dann hast du von seinem Geist genommen und von seinem Brot gegessen. Amen. Weil das Wachstum, sagt Jesus, wirkt automatisch. Er vergleicht das wiederum mit einem Bild, was die Juden damals verstanden haben und was wir auch heute verstehen. Hier wächst auch schöner Wein bei uns. Jens, ich bin wieder bei dir heute, aber dann ist gut. Aber ich habe zu meinen 50 von euch so einen schönen Weinstock bekommen. Da steht an der Stadtmauer. Wir haben kiloweise geerntet dieses Jahr. Die schmecken besser wie im Supermarkt. Also, ja, super. Und das ist immer ein Bild. Ich verstehe das jetzt, weil ich so ein Ding bei mir im Garten habe. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. So, ich pflege sie nicht so gut, diesen Weinstock, wie der Willi sagt, musst alles wegschneiden, dann wächst was Neues. Der Simone sagt, nee, lass es dran, es wächst trotzdem Frucht. So, aber ich dünge denn nicht großartig den Weinstock. Da kriegt Sonne, Licht, Wärme durch die Stadt, mal Abstrahlung und dann kriegt er genug Flüssigkeit und so weiter, die Nährstoffe holt sich selbst. Und da bringt die Frucht hervor, da strengt sich nicht an. Ja, gut, du redest mit ihm, ja. Und da bringt automatisch Frucht hervor. Und so ist es mit, sagt Jesus, ihr seid die Reben. Saft durch Wort Gottes, Heiliger Geist ist der Lebenssaft, wächst automatisch Frucht. Liebe allen gegenüber, weil dein Vater möchte das, dass erst Liebe, dass seine Liebe sich unter seinen Kindern ausbreitet. Und natürlich der Glaube und Vertrauen in Gott, in sein Wort. Amen. Okay, lass es diese Frucht in dir wachsen, verbind dich mit dem Haupt. So, unsere Aufgabe ist in diesem Zusammenhang als Leib dasselbe, was die Rebe als Aufgabe hat, ein Weinstock, Wachstum. das Lebenswasser Gottes durchlaufen lassen und die Frucht kommt automatisch. Amen. Musst dich auch nicht anstrengen, genauso wenig wie der Weinstock sich anstrengt. Du brauchst bloß die richtigen Zutaten und dann wächst du. Dann wächst der Glaube und dann wächst die Frucht, die Liebe. Okay, das ist, Gott gibt dir alles, lass es durchlaufen, lass es wachsen wie der Weinstock und die Rebe. So, und vom Haupt kommt nicht nur die Ernährung, sondern auch kommt der Zusammenhalt. Jesus hält den Leib zusammen. Er fügt den Leib zusammen, er hält ihn zusammen, er schützt ihn, er übt seine Autorität aus über den Mächten der Finsternis, dass sie seinen Leib nicht antasten. Und er führt seinen Leib. So, und dann möchte er, dass sein Leib wächst. So, und die erste Schriftstelle, und das ist so ein bisschen ein Leitfaden, ist Epheser 4, Vers 15 und 16. Das erste wäre, ich glaube, ich brauche zwei Seiten, das erste, was deine Verantwortung ist, als Teil des Leibes Jesu, was Gott von uns erwartet, genauso wie Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich möchte, dass er Frucht bringt. Wachstum, Epheser 4, Vers 15 plus 16. Ich glaube, da habe ich letztes Mal schon angefangen. Und das erste geht um das Wachstum zum Haupt. Es geht immer zuerst zu ihm wachsen und von ihm dann untereinander. Und das steht im, kannst du mal dann mal meine Brille rausholen? Das steht im Epheser 4, Vers 15, sondern wahrhaftig in der Liebe wächst heran in allen Stücken zu ihm, in der das Haupt ist Christus. Da hatten wir das letzte Mal drüber gesprochen. Das ist deine erste Aufgabe, zu ihm, dem Haupt wachsen, von ihm zu empfangen, damit das Leben fließt. So, und den zweiten Vers 16, da geht es heute drum, da habe ich mal eine sehr wörtliche Übersetzung aus dem Griechischen, die finde ich gut. Da steht, müssen wir auch genau zuhören, das ist Paulus. Ja? Von dem, also Vers 16, von dem, also von Christus aus, der ganze Leib eng zusammengefügt und fest verbunden wird. Durch jedes Gelenk der Unterstützung nach der Wirkung, die im Maß eines jeglichen Teils enthalten ist. So schafft er das Wachstum des Leibes zu dessen Aufbau in Liebe. Ich schreibe euch diese Verse an. Du musst darüber nachsinnen, dass du dahinter steigst, was Paulus hier meint. Es betrifft dich und mich. Das heißt, das Haupt, Jesus, hat seinen Leib, wenn man jetzt mal das auf die Ortsgemeinde hier bezieht, fest und eng zusammengefügt. Das heißt, er sitzt schon ziemlich gut beieinander, so eng aneinander gefügt, ganz fest und eng zusammen, hat Jesus sein Haupt, dich in sein Leib eingefügt. Dann gibt es die Gelenke und so weiter, jedes hat seine Aufgabe und jedes Teil seines Leibes und du, wo du jetzt bist im Leib, weiß ich nicht, kannst dich sehen, wo du willst, aber du hast Teile neben dir. Du bist nicht das Einzigste. Du rennst auch nicht bloß rum mit einem Arm und alles andere weg. Das funktioniert nicht. Der Leib funktioniert nur, wenn jedes Glied, jedes, auch Paulus sagt, auch die nicht so bedeutsam, jedes Glied hat seine Aufgabe. Im Körper, hier, leiblich, genauso wie im Leib Jesu. Es gibt keine unbedeutenden Glieder im Leib Jesu. Amen. Weil hier steht, jedes wirkt nach dem Maß eines jeden einzelnen Teils. Jeder wirkt im Leib nach dem Maß, was in jedem Teil enthalten ist. Das heißt, das Haupt wirkt vom Himmel in jedem Einzelnen von uns nach dem Maß der Wirksamkeit, was er an dich hineingelegt hat. Amen. Musst du dich wieder anstrengen? Nee, du hast von Christus dem Haupt was erhalten, was da für den Gesamtleib zur Auferbauung dient. Und das, was du hast, hat kein anderer. Und das funktioniert nur, wenn jeder seinen Platz einnimmt und diese Wirkung wirken lässt. Amen. Und dann am Ende des Verses steht, so schafft Christus das Haupt, das Wachstum des Leibes zu dessen Aufbau in Liebe. So baut Christus sein Leib. Er braucht dich als Teil. Er gibt ein Maß der Wirksamkeit in jeden Einzelnen hinein. Sofort, wenn du dich bekehrst, hast du das mitbekommen. Eine Grund-DNA deines Vaters. Und das, was du einbringst in den Leib, baut den Leib auf in Liebe. So funktioniert der Leib Jesu. Amen. Das ist deine Aufgabe, das ist deine Verantwortung. Wachstum zu ihm und das, was Gott in dich hineingelegt hat, zu gebrauchen, nicht für dich selbst, sondern für den Nächsten. Das Leben eines Kindes Gottes besteht darin, zu Gott in Beziehung zu wachsen, dass Glaube und Liebe zunimmt und für den Nächsten eine Auferbauung zu sein. Das ist deine Aufgabe. Du musst erkennen, dass du nicht nur praktisch ein Haupt hast, sondern dass du Teil des Leibes bist. So, dann gehen wir mal in den Korintherbrief rein. Ich habe schon etwas angeschnitten diesbezüglich. Und da steht im 1. Korinther 12, Vers 18 und 27. 1. Korinther 12, Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Das heißt, Gott, der Vater, durch Christus fügt dich in dem Moment, wo du dich bekehrst, in seinen Organ, in Christus ein, als Teil des Leibes. Er setzt den Platz. Da kannst du sagen, oh, das gefällt mir nicht. Gott hat dich hingesetzt, wo er will. Amen. Gott bestimmt den Teil des Leibes. Amen. Er setzt dich dorthin, wo er dich gebraucht, mit dem Maß der Wirksamkeit, die er dich gelegt hat. Amen. Das heißt, du bist an dem Ort, wenn du hier dazugehörst, bist du genau richtig. Hat Gott dich hingesetzt, er hat es getan und hat in dich was hineingelegt, was der Leib braucht zur Auferbauung. Amen. Steht hier. So. Und Gott hat es, wie er gewollt hat. Weil das Haupt führt, nicht wir. Dann Vers 27, ihr aber seid der Leib des Christus, jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Das heißt, zusammen sind wir sein Leib, wir beziehen uns mal auf die Ortsgemeinde und jeder ist ein Teil. Das heißt, du musst erkennen als Nächstes, dass du Teil des Leibes bist. Dich als Teil des Leibes erkennen. Erste Korinther 12, 18 plus 27. Genau, und dann kommt noch Römer 15, Vers 17. Das ist der bekannte Vers, den ihr alle kennt. Als wenn du Teil des Leibes von Jesus bist, ja, Gott hat dich hingesetzt, steht im Römer 15, Vers 17, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das heißt, das Haupt hat dich angenommen und gesetzt in den Leib. Da ist es deine nächste Aufgabe, damit du überhaupt wachsen kannst. Erstens musst du erkennen, dass du Teil des Leibes bist. Und dann ist es wichtig, dass du den Nächsten neben dir auch den oder diejenige, die da nicht so sympathisch sind, aber Gott hat sie hingesetzt, preis dem Herrn, er macht das echt gut, damit der Charakter geformt wird. Du musst ihn annehmen und sie annehmen, so wie Christus dich angenommen hat. Amen. Christus hat dich angenommen. Und wenn er dich oder mich mit meinen Fehlern und Macken, anderthalb Schwächen, angenommen hat, hat er auch den Nächsten angenommen. So, also du hast kein Recht, zu dem Nächsten zu sagen, ich nehme dich nicht an. Dann kriegst du Probleme mit ihm. Genau. Ist genauso wie in einer natürlichen Familie, wenn Geschwister untereinander Streit haben, sorgt ein Vater und eine Mutter dafür, dass beide sich vertragen, versöhnen und dass wieder Frieden in der Familie ist, eine Einheit. Amen. Es sind viele Bilder da in dieser Richtung, in diesem Zusammenhang. Und deswegen nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das ist manchmal nicht einfach, aber das gehört dazu. Das ist unsere Verantwortung. Wie gesagt, Gott gibt alles dazu. Und er fügt uns deswegen auch so eng zusammen. So, jetzt kommen wir zu dem Bereich der Auferbauung. Auferbauung durch Gemeinschaft. Das ist die Verantwortung im Leib. Teil des Leibes, jetzt kommt die Verantwortung. 1. Johannes 1, 3 bis 7. Ich lese es mal im Zusammenhang vor, weil das sind ganz starke Verse, die werde ich aber nicht zu tief ausführen. Die gehören in diesen Zusammenhang mit rein, weil hier geht es um die Gemeinschaft mit Gott, mit Christus und untereinander. Und das ist diese Botschaft, die die Jünger damals von Jesus erhalten haben. Ich lese mal Vers 3 bis 7. 1. Johannes 1. Was wir gesehen, das schreibt Johannes, ne, als der Jünger da im Herzen von Jesus war. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Das heißt, Christus gesehen, 24 Stunden, 7 erlebt, 3,5 Jahre, und was wir von ihm gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Gemeinschaft ist die Verantwortung im Teil des Leibes. Ich bin Teil des Ganzen. Gemeinschaft wirkt Auferbauung. Alleine schon, dass du Teil des Ganzen bist. Damit ihr mit uns Gemeinschaft habt, denn unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Johannes schreibt im Prinzip genau dasselbe wie Paulus, der sagt, wir verkünden euch eine Botschaft. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Haupt Jesus Christus. Und wir verkünden euch das Evangelium, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt, mit dem Vater, mit Christus und mit uns. Amen. Damit ihr Teil des Leibes seid. Gemeinschaft, ganz enge Beziehung zum Vater und untereinander, das ist das Reich Gottes. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Das heißt, wenn wir an diesen Dingen leben, mit Gott und untereinander verbunden, setzt das vollkommene Freude frei. Amen. Und woran mangelt es heute vielen Christen? An der Freude. Liegt es an den Umständen? Nein. Diese Freude ist unabhängig von Umständen. Zu der Zeit gab es Verfolgung und gab es straffe Irrlehren zur Zeit von Johannes. Ihr wisst ja, da war in der Verbannung. Die Freude kommt durch die Verbindung mit Gott und untereinander. Das heißt, diese Gemeinschaft, wenn jeder seinen Platz einnimmt, bringt Freude. Und Freude ist ein Teil von Auferbauung. Wenn du dich freust, bist du innerlich aufgebaut, okay? Das ist das Reich Gottes. Lest mal weiter. Ich finde den Vers 5, da beschäftigt mich schon Jahre, habe ich schon mal drüber gesprochen. Das ist so eine starke Aussage, obwohl es so einfach aussieht. Es sagt Johannes, das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Das hat so eine Kraft im Geist, das sagt, das ist das Evangelium. Hättest du das Evangelium von Jesus Christus in diesen halben Vers reingepackt? Nee. Aber Johannes war ganz eng zusammen mit Jesus. Und er sagt, diese Gemeinschaft mit dem Vater und untereinander, wir haben Christus erlebt, den Sohn Gottes. Und er sagt, das ist die Botschaft, die Christus uns verkündigt hat und die wir euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm gibt es gar keine Finsternis. Im Englischen finde ich es auch gut, in him there's no darkness at all. Es gibt überhaupt keine Finsternis in Gott. Er ist Licht, er ist Herrlichkeit und das ist dein Vater. Und zu ihm bist du berufen als Kind. Ihr Lieben, wisst ihr was? Wir sind zur allerhöchsten Stellung des Universums berufen von unserem Gott und Vater im Himmel, dem Schöpfer, die je ein geschaffenes Wesen einnehmen kann. Amen. Nochmal. Du und ich, wir als Kinder Gottes, sind berufen von Gott, dem Schöpfer, zu einer Stellung, die so hoch ist, die höchste Stellung, die ein geschaffenes Wesen einnehmen kann. Darüber steht nur Gott, der Vater, dein Vater und Jesus Christus, die von Anfang, und der Heilige Geist natürlich, die von Anfang an waren und ewig sein werden. Gott, der ewig sein will, er ist Leben. Und er ist Licht. In ihm gibt es überhaupt keine Finsternis. Finsternis im Reich des Teufels. Und in der Seele des Menschen, so des Gefallenen. Aber Gott hat dich aus dieser ganzen Finsternis des Teufels, diesen ganzen Konstrukt der gefallenen menschlichen Natur, der Seele, herausgerettet durch das Kreuz seines Sohnes, durch sein Blut, in an himmlische Orte gesetzt im Geist und du hast Gemeinschaft mit ihm. Amen. Vom tiefsten Ort an die höchste Stelle. Amen. Christus ist noch tiefer gegangen als in die tiefsten Tiefen des Todes gegangen, um den Tod für dich zu schmecken. So tief müssen wir nicht runter in die Hölle. Preis dem Herrn, er hat es getan, er ist noch tiefer hinabgestiegen. Damit du erhöht werden kannst zur Rechten Gottes des Vaters mit Christus. Amen. Das ist dein Platz. Dort bist du jetzt im Geist. Epheser 2, Offenbarung 3. Amen. Ich sage es zum dritten Mal. Du und ich sind durch das Blut, Gott der Vater hat dich durch das Blut seines Sohnes erkauft und hat dir die höchste Stellung verschafft im gesamten Universum und zwar nicht nur in diesem, sondern auch im zukünftigen Zeitaltern, in Ewigkeiten der Ewigkeiten, hast du einen Platz bekommen als Kind des Vaters im Himmel, der alles geschaffen hat. Amen. Jemand hat mal Gott gefragt im Himmel, da oben war, wird zurückgekommen ist, warum hast du uns Menschen geschaffen? Auch mit dem Risiko, dass der Mensch fällt. Warum hast du uns geschaffen? Den Vater kam da nicht ran, war aus der Lichtarbeit, hat Jesus gefragt. Und Jesus hat gesagt, warum haben wir euch geschaffen? Wir wollten eine Familie. Amen. Gott wollte Kinder. Und was ist die neue Geburt? Jesus sagt, wer nicht von oben her gezeugt und geboren wird, erst zeugen, dann geboren sein, kann das Reich der Himmel nicht sehen. Dein Vater hat dich in Christus durch das lebendige Wort gezeugt, lebendig durch den Heiligen Geist, und du wurdest neu geboren in Christus als Kind Gottes. Amen. Einen höheren Platz für ein geschaffenes Wesen gibt es nicht, als wie in Christus, dem Sohn Gottes, zur Rechten des allmächtigen Vaters. Amen. Christus steht über dir, definitiv. Sollte so bleiben, das Haupt. Ne? Unterordnung hatten wir das letzte Mal. Und Gehorsam, Führung. Dein Vater steht über allem. Und der Heilige Geist ist in allem. Steht nicht geschrieben, dass er Gott seine Kinder über alle Engel erhöht hat? Diese Stellung hat der riesige Erzengel Michael, der Luzifer schlägt in die Engel, hat er nicht. Gabriel, der vor Gott steht, der die Botschaft gebracht hat an Zacharias und an Maria, der vor Gott steht, ist ein Engel. Super geschaffenes Wesen, aber gehört nicht zur Familie Gottes. Ihr Lieben, das steht alles hinter diesen Versen, was der Sohn Gottes den Jüngern verkündet hat. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, euch verkündet. Gott ist absolutes Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Vers 6, jetzt geht es wieder auf uns, unsere Verantwortung. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit diesem heiligen, lebendigen Gott haben, mit unserem Vater und mit seinem Sohn, und doch noch in der Finsternis wandeln, das heißt in der Finsternis unser Leben führen, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Du kannst nicht sagen, ich gehöre, bin Kind Gottes und lebe mein Leben noch in der Finsternis. Dann bist du ein Lügner. Weil Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und Licht zieht immer Licht an. Sein Licht durchdringt dich. Und wenn du dich sagst, ich will aber noch diese und jene Finsternis in meinem Leben haben, dann bist du ein Lügner und wandelst noch in der Finsternis. Weil Gott duldet keine Finsternis in seinem Leib. Er konfrontiert sie, bis du sie ihm abgibst und Licht wirst. Das ist dein Teil am Leib. Licht werden, deine Verantwortung. Und so sagt es auch der nächste Vers. Wenn wir aber im Licht wandeln, das heißt im Licht Gottes, in Aufrichtigkeit und Wahrheit und Liebe unseren täglichen Lebenswandel führen, Alltag, alles, was dazugehört. Wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Die Kinder des Lichts haben enge Gemeinschaft, darum kannst du mit manchen keine Gemeinschaft machen, sagt Paulus. Die sich Christen nennen, aber diese Kraft verleugnen, sagt Paulus, von diesen wende dich ab. Weil die Finsternis in ihnen hat einen Einfluss auf dein Licht. Und sie kann dich beeinflussen und dich wieder in die Finsternis führen. Wende dich von solchen Christen ab, sagt Paulus, nicht ich, aber wenn es Paulus sagt, sage ich es ja genauso, weil es Wort Gottes ist. Wende dich von denen ab, die eine Form der Gottseligkeit haben, die sagen, dass sie Christen sind, aber diese Kraft des Lichts verleugnen. Denn Jesus sagt selbst, nicht jeder, der Herr sagt zu mir, wird in das Reich der Himmel kommen, sondern nur die den Willen meines Vaters tun. Das heißt, im Licht wandeln, dann haben wir ganz enge Gemeinschaft und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Da wird was in Gang gesetzt, dass das Blut Jesu den Leib fortwährend reinigt. Ich finde das so erstaunlich. Wenn wir uns entscheiden, unsere Verantwortung im Leib wahrzunehmen und im Licht zu wandeln, unser Leben zu führen. Das ist unsere Verantwortung. Und wie das ausschaut, im Licht wandeln, weil das ist so ein großer Begriff, da sagst du, oh, was ist da praktisch dahinter, gehen wir jetzt in die Praxis. Und Römer 14, Vers 19, das ist alles, was ich jetzt sage, gehört alles unter die Rubrik Wandel im Licht, weil dein Vater Licht ist. Römer 14, Vers 19. Es geht um den Leib. Römer 14, Vers 19, dort steht: So lasst uns, das heißt jedes Glied am Leib, danach streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Auferbauung oder Erbauung, die Förderung und Stärkung dient. Dieses Wort Erbauung, das heißt Aufbau eines Hauses. Das heißt, jedes Glied am Leib, jedes Teil hat die Verantwortung, für den Gesamtleib nach Frieden zu streben. Überall Friedensstifter sind Söhne Gottes, hat Jesus gesagt. Nach Frieden zu streben in den Beziehungen, das ist unsere Aufgabe. Und dadurch bringst du Auferbauung in den Gesamtleib und alles, was zur gegenseitigen Erbauung dient. Da kann man sich Gedanken machen in Ruhe, was das alles bedeutet. So, jetzt geht's weiter in Römer 15. Vers 1 bis 2. Geht es weiter. Paulus spricht da viel darüber, über unsere Verantwortung im Leib. Und da sagt er auf Römer 15, Vers 1 und 2. Und dann seh dich mal drin, das ist deine Verantwortung im Leib. Wir aber, die geistig Starken, haben die Pflicht, von Gott, die Schwächen der Schwachen zu tragen. Gebrechen steht hier, aber die Schwächen der geistig Schwachen zu tragen. Und dann finde ich den zweiten Teil gut. Und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Wir haben die Pflicht, manche Schwachheiten im Leib bei manchen Gliedern zu ertragen, sie zu stützen. Es gibt geistig Schwache und es gibt geistig Starke. Und die Starken sollen die Schwachen stützen, damit der ganze Leib aufgerichtet bleibt. Amen. Also du hast eine Verantwortung für jemanden, der geistig schwach ist. Ihn zu stärken und zu stützen. Wie? Kommen wir noch drauf. So, und das bedeutet, nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn du kannst sagen, oh, ich bin so ein geistiger Mensch, ich schwebe schon mehr am Himmel wie auf der Erde und mir geht es so gut, ich habe so und so viele prophetische Dinge und so weiter und so fort. Das ist alles gut, dann bist du ein Geisterstarker. Dann hast du die Pflicht, einen geistig Schwachen zu stärken und aufzurichten, dass er genauso wächst. Und nicht Gefallen an dir selbst zu haben. Weißt du, wie viele Christen es gibt, die Gefallen an sich selbst haben, an ihren Gaben, alles, was Gott ihnen geschenkt hat, und sie sind stolz, haben Gefallen an sich selbst. Dann kriegst du ein Problem mit dem Haupt, mit deinem Vater. Er sagt, ich habe dir diese Stärke gegeben, damit du die Schwachen stützt und aufbaust und niemals Gefallen an dir selber hast. Dir selbst genügsam bist. Diese rühmt euch nicht selbst, sagt die Schrift, sondern nutzt diese Stärke zum Aufbau des Leibes. Und der Vers 2 finde ich auch sehr stark. Denn jeder, hier geht es immer um, wenn es um Leib geht, geht es hier immer um jeden. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten im Leib gefallen zum Guten und zur Erbauung. Das heißt, du sollst nicht dir selbst gefallen, sondern du sollst, Gott beurteilt uns, wie wir unserem Nächsten zur Auferbauung dienen. Und zwar im Leib. Zum Guten und zur Erbauung. Das bedeutet, wenn du frühmorgens hier reinkommst, ganz praktisch, und du bist erbaut vom Haupt und gehst zu deinem Bruder und deiner Schwester und sagst, hallo, guten Morgen, schön, dich zu sehen. Erbaust du den Nächsten schon. Du dienst praktisch durch Erbauung. Du wirkst deinem Nächsten zum Guten. Amen. Die Schrift sagt in den Sprüchen, ein freundlicher Blick erfreut das Herz. So, dann geh mal zu jedem hin und sag guten Morgen. Möchte ich auch den Jugendlichen unter uns empfehlen, macht das genauso. Es gehört zum Anstand dazu, nicht nur im Leib Jesu, sondern generell, älteren Geschwistern Hallo und Guten Morgen zu sagen. Und nicht zu warten, bis sie zu dir kommen. Ja, ihr Eltern könnt eure Kinder auch mal in diese Richtung im Leib erziehen. Anstand, Wertschätzung, Guten Morgen zu sorgen, jedem Einzelnen. Der Jugendlichen natürlich, aber auch der älteren Geschwister. Amen. Das ist Leib Jesu, Wertschätzung, Anstand. Das müssen die Kinder lernen. Amen. Das muss man ihnen beibringen. Bei der heutigen Gesellschaft ist es umgedreht. Wer steht noch auf bei einer Oma im Bus? Früher, es war uns eingebracht. Früher sind wir viel, wir hatten kein Auto, wir sind viel. Mit dem RVE heißt es jetzt gefahren. So, sobald hier zu meinem Opa hinaus nach Hundorf, die Busse waren rappelvoll, der Olbernhauer. So, wenn ich gesessen war, gerade meinen schönsten Platz hatte, sage ich jetzt nicht, was das war, auf jeden Fall im Fenster. So, dann kam eine ältere Omi, eine ältere Person, bin ich automatisch aufgestanden. Das war uns anerzogen. Dann habe ich gesagt, bitte setzen Sie sich. Und habe mich an der Stange festgehalten und zwischen die anderen Neige. Das ist ganz normal. Und das Reich Gottes, da machen wir als Christen schon einen Unterschied. Sind wir Licht in der Finsternis? Amen. Und so sollten wir heute, also zum Gottesdienst morgen oder zum Hauskreis, wo ihr euch trefft oder wenn ihr euch auf der Straße seht, hallo Bruder, Schwester, auch die Kinder zum Eltern. So, dem Nächsten gefallen zum Guten und zur Erbauung. Nicht sich selbst zu gefallen. Das heißt, wenn du hier reinkommst, ich sag's mal so, und dich hinsetzt und wartest, bis du begrüßt wirst, gefällst du dir selbst. Und das Gegenteil, was der Leib eigentlich braucht oder was Gott möchte, ist, du schaust von dir selbst weg und gehst zu deinem Nächsten, sagst guten Morgen. Schön, dass du da bist. Oder wieder die Worte in den Mund legen, zumindest guten Morgen. Kannst du Shalom sagen, so gut. Das war bei Corona immer nicht schlecht. Kann rein. Shalom, Shalom, weil da durften sie sich ja nicht anfassen. Ja, das heißt, deine Persönlichkeit, wie du hier Teil des Leibes bist, zum Beispiel Sonntag zum Gottesdienst kommt oder zum Hauskreis oder zum Bild, wie du kommst, hat eine Auswirkung auf den Leib. Das meint dieser Vers. Alleine schon deine Persönlichkeit, wie du auftriffst, bringt Erbauung oder nicht, bringt Licht oder Finsternis. Das heißt, wenn du jetzt mit einem Gemütszustand hierher kommst, von Launenhaftigkeit und Indigkeit, dann bringt das Finsternis in den Leib, dann beeinflusst das dein Gegenüber. Aber nicht zum Guten. Deswegen schafft eure Launen vorher raus, ans Kreuz, bevor ihr reinkommt. Hier ist der Leib Jesu. Amen. Dafür gibt es Vergebung. Denn wir sollen einander gefallen zum Guten und zur Erbauung. Und wisst ihr, wer sich da wohlfühlt? Der Heilige Geist. Weil er wirkt das Ganze. Und die Engel, die werden dadurch durch diese Atmosphäre untereinander angezogen. Die spüren, hier ist das Reich Gottes. Amen. Das sind ganz simple Dinge. Sag Hallo, guten Morgen und warte nicht, bis du begrüßt wirst. Philipper 2 kommt dem Nächsten mit Ehrerbietung zuvor. Amen. Müssen wir studieren. Aber das ist praktisch die Verantwortung im Leib. Dann bringst du dich selbst als Glied in den Leib ein und Gott wirkt durch dich Auferbauung. In Liebe. Okay. Dann 1. Korinther 12, 26 passt auch noch in die Thematik rein. 1. Korinther 12, 26 zur Verantwortung. Habt ihr sicher schon gelesen den Vers, aber in dem Zusammenhang steht, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird oder sich freut, freuen sich alle Glieder mit. Mir hat vor Jahren mein Bruder den ersten Teil des Verses gesagt. Er hat gesagt, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Da gibt es eine Situation. Ich sage, ja, okay, der ganze Leib leidet, wenn jemand krank ist oder Probleme hat. Alle beten dafür, alle leiden ein Stück mit. Sie nehmen Anteil am Leid des Bruders und der Schwester, die gerade eine schwierige Situation durchleben. Amen. Sei es körperliche Krankheit oder seelische oder irgendwas, Probleme auf Arbeit, Schule und Beziehungsprobleme. Man nimmt Anteil dran, man leidet ein Stück mit. Man ist sich nicht selbst genug und sagt, okay, bei mir ist alles in Ordnung, das andere interessiert mich nicht. Ich will hier drin heil bleiben. Ich will mal meine heile Welt bewahren. Ich mache es, aber habe Anteil. Der Leib hat Anteil an den Nöten des Nächsten. Einen inneren Anteil. Nicht, dass es dich runterzieht, aber das nennt die Bibel Mitgefühl. Das ist das, was dein Vater extrem hat im Himmel und daraus kommt Erbarmen. Das ist das, was Christus hatte und darum erbarmte er sich über die Kranken und diese Salbung floss und setzt sie frei. Amen. Lest mal die Evangelien. Christus erbarmte sich über die Frau, die Witwe, die aus der Stadt Nain herauskam, ihr einzigster Sohn auf der Bahre. Und da war alles dahin. Eine Witwe, keine Krankenversicherung, keine Rentenversicherung, nichts. Der einzigste Sohn weg. Die war dem Hungertod preisgegeben. Und sie weinte. Und Jesus kam mit seinen Jüngern. Und da steht drin, er erbarmte sich über diese Frau. Er wusste, was es für diese Witwe bedeutet. Gott ist einer, der sich erbarmt über die Waisen und Witwen. Und das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Amen. Er hatte Erbarmen mit ihr. Und er sagt, stopp, rührte die Bahre an und sprach zu dem Toten einfach mit Vollmacht, steh auf. Und der Jüngling richtete sich auf. Ich fand den nächsten Satz, finde ich das stark. Und er gab ihn seiner Mutter. Ist das nicht stark? Das ist Mitgefühl, das ist Erbarmen. Ich habe jetzt eines gelesen über den Namen Jesus und Heilung und so, ein paar Zeugnisse und da war eins von John G. Lake dabei, die haben rund um die Uhr für eine Frau gebeten von einem Politiker, von einem Minister, die war nur noch Haut und Knochen. So. Und die hatte auch Glauben, dass sie geheilt wird. Hat Krebs im Endstadium. Und die haben gebetet für sie, rund um die Uhr. Die hat auch die Medikamente abgesetzt. Es ist nichts passiert. Und er ist immer nach Hause, hat seine Kleidung gewechselt, kommt zurück. Und er hört schon den ganzen Straßenzug diese Frau schreien, weil das verursacht extreme Schmerzen, wenn dieses Morphium nicht wirkt. Der hat geschrien. Und wo das hört, ergreift ihn das Erbarmen Gottes. Und er geht rein in das Zimmer, nimmt dieses Häuflein, was da drin liegt, nimmt es auf seine Arme, setzt sich hin und heult das Erbarmen Gottes. Betet nicht mehr. Die Tränen tropfen auf sie, die steht auf und ist geheilt. Amen. Das ist alles da inbegriffen. Wenn ein Glied leidet, leiden die allen Glieder mit. Ich denke, da haben wir schon noch einiges zu tun, weil die Liebe Gottes durch den Leib fließt und da wird aufgebaut durch Liebe. So, und der Bruder hat das gesagt. Ich sage, okay, aber ich sage, der Vers geht auch noch weiter. Du darfst dich auch freuen, wenn andere geehrt werden. Du darfst dich mit denen freuen, die sich gerade freuen. Amen. Das ist nämlich auch so ein Ding. Wenn jemand geehrt wird und nicht du, darfst du dich mit freuen. Das zeigt, ob du reif bist. Also leide mit, wenn alle leiden, oder wenn ein Glied leidet, alle mit, und wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle mit. Und dann würde ich nur noch kurz die drei Bereiche schneiden, selbst Licht sein, Wandel im Licht ganz praktisch weiter. Und das sind drei Bereiche, die das Wort Gottes uns beschreibt, wie Finsternis in unserem Leben und durch uns in den Leib hineinkommen kann. Und davor müssen wir uns echt hüten, um Licht zu sein, damit diese Dinge nicht durch uns in den Leib hineinkommen. Und der Leib dadurch verunreinigt wird. Und wenn es dann das nächste Mal um die praktische Auferbauung geht, sind das genau die drei Bereiche, wo du deinen Bruder, die Verantwortung von Gott hast, deinen Bruder und deine Schwester zu ermutigen, zu ermahnen, zu korrigieren und zu trösten, genau in diesen Bereichen wieder auf die Spur zu kommen. Ich schicke es euch voraus, machen wir nächstes Mal weiter. Ich habe Bibelstudium gemacht im Neuen Testament, weil das Wort sagt, einander erbauen oder auferbauen durch Erbauung, Ermutigung und Korrektur. Ich habe eine Stelle gefunden über Ermutigung, eine Stelle über Ermahnung, Ermutigung, zwei Stellen über Trost und so eine Menge Stellen über Ermahnen. Bis hin zu streng Ermahnen. Aber einander. Interessant. Aber dazu das nächste Mal. Aber das geht um diese drei Bereiche. Ich war selber erstaunt, weil ich hatte das beim Bibellesen, hast du so einen gewissen Überblick. Aber wenn du die Stellen mal durchnimmst, das meiste, was ein Leib untereinander ist, ist Korrektur und Ermahnung, auf der Spur zu bleiben. Aber nicht die Leiterschaft nur, sondern jedes einzelne Teil steht dort. Aber es geht, ich schicke das voraus, weil es geht um diese drei Bereiche. Und das erste ist, wo wir Licht sein müssen, Hebräer 3, Vers 12. Und wenn wir davon abirren, dann hat das Glied neben dir die Aufgabe, dich darauf hinzuweisen und zu ermahnen, wird auf die Spur zu kommen. Genau das steht hier. Hebräer 3, Vers 12. Habt Acht, ihr Brüder und Schwestern, dass nicht einem von euch, ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Robert, kann man mal rumdrehen? Ja. Das heißt, der erste Punkt, wo du schauen musst, dass du im Licht bist und im Licht bleibst und die Verantwortung hast, deinen Bruder und Schwester im Leib darauf hinzuweisen, wenn sie im Unglauben sind, wenn sie Zweifel haben am Wort Gottes, Zweifel am Charakter Gottes. Und die Bibel nennt das nicht einfach so ein, ja, ich habe mal Unglauben und ich habe mal Zweifel und das ist nur menschlich, wie man das immer so hört. Die Schrift nennt das ein böses Herz. Weil aus dem Herzen kommt Finsternis, sagt Jesus. Das Herz, was aus dem Herzen kommt, verunreinigt den Menschen. Und da zählt auch Zweifel und Unglauben mit auf. Das ist nicht zu unterschätzen. Zweifel und Unglauben verunreinigen dich. Und wenn Zweifel und Unglauben sich in dir befinden, hat das eine Auswirkung auf den Leib, weil du sprichst Zweifel. Du sprichst Unglauben. Und damit verunreinigst du den Leib und bringst wieder Finsternis. Weil Gott möchte, dass wir absolutes Vertrauen in sein Wort haben, weil sein Wort ist sein Wort. Er steht dazu und es ist nicht zu ändern. Also der erste war selbst Licht sein. Ich nenne nur die drei Schriftstellen. Selbst Licht sein. Glaube, Hebräer 3, Vers 12. Und das nächste Mal werde ich euch eine Reihe Bibelstellen nennen, auch aus dem Neuen Testament, wo die Leiter, zum Beispiel Barnabas, die Gläubigen immer wieder ermahnt haben, im Glauben zu bleiben. Und sobald wie du merkst, dass dein Bruder und deine Schwester ungläubige Gedanken hat oder Zweifel hat, das geschieht, sind Attacken der Finsternis, dann weise sie auf das Wort Gottes und dann sage, im Wort Gottes steht. Glaube an das Wort deines Vaters. Lass keine Zweifel zu. Aus Zweifel wird Unglauben, aus Unglauben wird Furcht. Ich muss mich berichtigen in dem Zusammenhang. Ich habe immer so gelehrt, dass der Türöffner, wo die Dämonen anklopfen bei uns in Gedanken, dass das Furcht ist. Es stimmt. Aber ich habe jetzt ein gutes Zeugnis gelesen von einem Obersatanisten von Südafrika, dem Jesus erschienen ist, der sich bekehrt hat. Der hat gesagt, ja, wir waren darin beschäftigt, den Christen durch die Dämonen, die uns untertan waren, und durch Medien ganz stark, Zweifel und Unglauben zu bringen in ihren Gedanken. Denn dann wurde das Licht in ihnen weniger. Und er hat gesagt, die erste Stufe war Zweifel sehen. Aus Zweifel und Unglauben wird Furcht. Also ich bin schon einen Schritt weiter gegangen. Nicht Furcht, muss ich mich berichtigen, nicht Furcht ist der Türöffner, sondern Zweifel. Denn aus Zweifel kommt Unglauben und aus Unglauben kommt Furcht. Deswegen sagt Christus immer wieder im Wort, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Also das Wort, wenn dir ein Gedanke des Zweifels kommt, weißt du, dass es ein Dämon dahinter steckt. Die Satanisten arbeiten dran, die Kinder Gottes mit Zweifeln zu attackieren, dass sie ihrem Vater nicht vertrauen. Und wenn du das hörst bei deinem Bruder und deiner Schwester, dann ermahne, du hast die Autorität von Gott, wie man ermahnt, sagt man das nächste Mal, aber du hast die Pflicht, deinen Bruder und deine Schwester im Leib zu ermahnen. Bleib an Wort, lese das Wort, dein Gott ist gut, dein Vater, und vertraue ihm, egal wie deine Umstände aussehen. Ihn wieder auf die Spur zu bringen. Weil Unglauben verursacht Abfall vom lebendigen Gott. Wie das Volk Israel, als sie beim ersten Mal das verheißene Land nicht reinstarben. Warum sind sie nicht reingekommen? Durch Unglauben. Das Zweite, wo wir darauf aufpassen müssen, Licht zu sein und Licht zu bleiben, hat nicht mit der Beziehung zu Gott, mit Glauben zu tun, sondern der Beziehung untereinander, und zwar in persönlichen Beziehungen. Und da warnt uns das Wort Gottes in Hebräer 12, Vers 15, achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht eine bittere Wurzel wächst und Unheil anrichtet und viele durch sie verunreinigt, befleckt werden. Also wieder, achte darauf, dass du nicht Mangel hast an der Gnade Gottes. Da sind wir wieder bei dem Thema, voll des Wortes Gottes, voll des Heiligen Geistes heißt voll der Gnade Gottes. Und wenn du dort einen Mangel hast, weil Verletzung erlebt, hier und da immer jeder mal, aber wie du darauf reagierst, ist deine Verantwortung. Vor Gott wirkt Schuld und Reaktionsschuld gleichermaßen. Schreibt das Wort. Wer beleidigt, mit Rückzug reagiert und Bitterkeit, also Bitterkeit ist die dritte. Es geht los mit Ärger, Groll und Bitterkeit. Alleine schon, wer Ärger zulässt, kommt es zu Bitterkeit. Es wird eine dunkle, finstere Wurzel im Leben eines Kindes des Lichts. Und es verursacht verschiedene Krankheiten. Es verursacht seelische Probleme. Das ist das eine, aber das verunreinigt dein Umfeld. Bitterkeit verunreinigt das Umfeld und bringt eine bittere Wurzel in einer Gemeinde, bringt Finsternis in den Leib. Gott gibt so einem Bruder und Schwester Zeit zur Buße. Wenn sie nicht gewährt wird, nimmt Gott solche Pflänzchen raus, weil dadurch der ganze Leib verunreinigt wird. Das ist wie Unkraut im Beet. Zeit der Buße, wenn sie nicht gewährt oder genommen wird, wird das Plätzchen gezüpft. Das ist eine ernste Sache, weil Gott ist ein Gott des Lichts und er lässt solche Dinge nicht zu. Achte darauf, dass in dir voll Gnade ist, weil Verletzung, Ablehnung erlebt jeder Mensch auf der Erde. Wir sind noch nicht im Himmel. Aber wie du damit umgehst. Und das ist wieder die andere Seite. Also die Dämonen versuchen genau das, den Christen zu Ärger zu provozieren. Das Zweifel und Ärger, das ist das, und die dritte Kategorie, wo sie ständig drauf aus sind, dich zu locken. Dass du in Ärger verfällst. Groll, Bitterkeit Menschen gegenüber. Sofort haben sie die Kontrolle über dich. Weil das ist Finsternis und Finsternis gibt ihnen Raum, in dir zu wirken. und durch die Person in einer Gemeinde, Ehe, Familiengemeinde. Amen. Also achte darauf, dass du im Licht bist. Sei voll der Gnade und lass keinen Ärger zu. Bring das sofort zum Herrn, dass es nicht zu einer Wurzel der Bitterkeit wird. Sei selbst Licht. Und der dritte Punkt ist 1. Johannes 2,15. Hier geht es um die Liebe. Und hier steht: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Krasse Aussage. Das heißt, wir müssen Licht bleiben, dass die Liebe Gottes in uns bleibt. Wenn wir aber anfangen, geistlichen Ehebruch zu betreiben, indem wir die Welt lieben und Gott lieben, müssen wir uns entscheiden, wem wir dienen wollen, Gott oder der Welt. Und Gott sagt, wer die Welt liebt, also alles, was in der Welt ist, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Es ist an Christen geschrieben. Zieht Gott sich zurück, zieht der Heilige Geist sich zurück. Und wenn die Liebe Gottes nicht in dir ist, die eigentlich Licht ist von deinem Vater, kommt Finsternis. Das heißt, der Geist dieser Welt bringt Finsternis. Und auch da sind die Dämonen eifrig bestrebt, den Geist der Welt in die Gemeinde zu bringen. Hauptsächlich, überwiegend, vor allem über die Medien. Den Geist der Welt in die Gedanken, ins Herz und die Taten, das verunreinigt. Und du hast einen Auf. Wie willst du dann auferbauend wirken im Gesamtleib, wenn der Geist der Welt durch dich wirkt? Viele Gemeinden sind durchdrungen vom Geist dieser Welt, haben ihre Botschaft alles angepasst. Dort hat der Heilige Geist sich schon längst zurückgezogen. Denn die Liebe des Vaters ist nicht an diesem Ort. Steht hier, ist biblisch. Lebe radikal, hab keine Gemeinschaft mit der Welt. Und das nochmal ausdrücklich, 2. Korinther 6, Vers 14, damit werden wir bei der letzten Schriftstelle. In diesem Zusammenhang, da geht es um Licht und Finsternis. Das sind alles biblische Belege, und die wir uns in diesem Zusammenhang mal vor Augen führen dürfen, drüber nachsinnen und das in unserem praktischen Leben anwenden. Es geht darum, dass keine Finsternis in dich wieder hineinkommt oder dass du frei wirst von Finsternis und frei bleibst und dass durch dich eine Auferbauung wirkt in den Gesamtleib, damit keine Finsternis durch dich in den Leib kommt. Und hier steht, nochmal zusammen mit dem Geist der Welt, 2. jetzt mal persönlich genommen auf Menschen, 2. Korinther 6, Vers 14, zieht nicht an einem fremden Joch mit einem Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Das heißt, habe keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Habe keine Gemeinschaft mit Ungläubigen in dem Sinn, dass du dich mit ihnen unter ein Joch spannen lässt. Das heißt nicht, dass du keinen Kontakt haben darfst zu Ungläubigen. Da müsste man ja ins Kloster zurückziehen oder irgendwo in die Höhle oder gleich in den Himmel. Nee, du hast Kontakt mit Ungläubigen. Das sollst du ja zum Herrn führen. Hier geht es darum, seid nicht eingespannt unter ein Joch mit einem Ungläubigen. Der Ungläubige wird dich immer in die Finsternis führen. Manche haben Ehen geschlossen mit Ungläubigen und haben gesagt, wenn ich mit der oder jener, mit ihm oder ihr verheiratet bin, werde ich sie oder ihn dann letztendlich zum Herrn führen. Oft war das nicht der Fall, oft wurde der Christ in die Finsternis geführt. Oder die Ehe war eine Katastrophe, Zeit des Lebens, nur Schwierigkeiten und dieser Christ ist oder die Christin ist nicht in ihre Berufung gekommen. Allein, weil sie eingejocht war oder er mit einer ungläubigen Person. Joch heißt Heirat. Etwas Freundschaften, enge Freundschaften ziehen dich weg. Da entstehen ungöttliche Seelenbindungen zu Ungläubigen, die ziehen dich immer in die Finsternis. Die können gar nicht anders. Weil in ihnen ist ja kein Licht. Das steht doch hier. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Du bist Licht. Er oder sie ist Finsternis. Du kannst sie zum Herrn führen. Dann kannst du mit ihm in eine Freundschaft eingehen oder heiraten. Aber ansonsten, oder eine Geschäfte. Geschäftspartner oder geschäftliche Dinge mit Ungläubigen ziehen dich in die Finsternis. Es gibt immer Konfrontationen, weil du dein Geschäft nach göttlichen Maßstäben führen willst und er sagt, nee, wir tun jetzt mal die Steuer unterschlagen. So, das heißt, zieh nicht an einem Joch mit einem Ungläubigen. Das ist eine Warnung, damit es dir gut geht und damit du nicht in die Finsternis wiederkommst und dass durch dich keine Finsternis in den Leib kommt. Amen. Also hier geht, wie gesagt, versteht mich richtig, oder die Schrift, hier geht es um Joche, hier geht es um enge Beziehungen mit Ungläubigen. Du sollst dich absondern. Hab mit denen Gemeinschaft, die voll des Glaubens und des Geistes sind, die dich beeinflussen mit Licht. Amen. Und manche Beziehungen muss man einfach auflösen. Weil es gibt Beziehungen, in denen wir drinstehen, die sind nicht vom Gott, sondern sind mit vom Teufel. Und sie haben nur ein Ziel, dich wieder von Licht in die Finsternis zu ziehen. Genau, was die Schriftstelle sagt. Prüfe deine Beziehung, die du hast mit Ungläubigen. Bist du stärker? Führst du sie zum Licht? Oder beeinflussen sie dich mit ihrem Gedankengut, mit ihren Werken, mit ihren Interessen und führen dich in die Finsternis, in Kompromisse? Wenn das der Fall ist, schneid dich ab. Trenn dich von jeder ungöttlichen Seelenbindung und gib sie dem Herrn. Ich betone nochmal, diese Dinge sind so wichtig, selbst Licht zu sein, um den Leib aufzubauen. Und in diesen Dingen sind wir verpflichtet, unseren Bruder und Schwester darauf hinzuweisen, jeder wieder auf die Spur zu kommen, wenn man sieht, dort ist eine Schräglage drin. Aber dazu nächstes Mal mehr, wie man dann praktisch durch Worte aufbaut. Aber wie gesagt, ich sage es nochmal, bei all diesen Beispielen habe ich Zeugnisse von ehemaligen Satanisten, die genau das gemacht haben. Wo sie dem Satan gedient haben. Sie hatten die Aufträge, Christen und Gemeinden zu zerstören. Sein oberstes Ziel. Die sitzen in der Geschäftswelt, die sitzen in der Politik, die sitzen in der Kirche, die sitzen im Gesundheitswesen. Viele Ärzte und so sind dort dabei, im Gesundheitswesen und ähnlichen Dingen. Die haben kein umgedrehtes Kreuz. Die haben sie normal angezogen mit Anzug und alles, aber sie dienen dem Satan und haben nur dieses Ziel. Lieben müssen aufwachen. Und sie wirken subtil, ohne im Hintergrund, durch diese Mächte. Keine Furcht, aber hier geht es darum, Paulus sagt, uns sind die Schliche des Teufels nicht unbekannt. Du musst die Waffen und die Strategien deines Gegners kennen, dann hast du den Sieg. Amen. Dann kann er dich nicht überrumpeln. Und wenn du merkst, dass du mit Unglauben und Zweifel angegriffen wirst, sofort muss die Lampe angehen. Weiß diese Gedanken zurück, das sind Dämonen dahinter, und vergrab dich im Wort Gottes. Bau deine Beziehung zu ihm. Wenn du merkst, dass Groll, Ärger und Bitterkeit, das war auch eine Strategie, Christen herauszufordern, Ärger, Finsternis, Dämonen sind da, bring Groll, Bitterkeit, Hass und dann kommt Mord hervor. Was denkst du, warum sie jetzt diesen Charlie Kirk ermordet haben? Warum? Da war jemand, der in diesen Transgender und so weiter Beziehungen lebte und er hat ganz klare Botschaft. Was dieser Mann mit 32 Jahren als Politiker eine klare Botschaft gebracht hat, ist enorm. Ich habe mal gestern, euch, die ihr Englisch kennt, mal das weitergeleitet, bloß eine Minute und noch was. So klare Aussagen als Politiker, da sage ich, solche Politiker brauchen wir in Deutschland. Und die brauchen Gebet. Betet auch für seine Witwe, die Kinder. Das sind tiefgläubige Menschen. Und er wurde von einem erschossen, der in Transgender-Beziehung stand, von einem 22-Jährigen. Und der Präsident für die Oxford University, das ist auch ein Ruck-Typ, linksradikal, der feiert noch den Tod also dieses Attentat. Wir müssen aufwachen. Dieser Mann hat das so stark erkannt. Dieser hat das klar gepredigt, hat zur Lebensübergabe mit Christus aufgerufen. Das war ein Märtyrer. Weil Satan konnte seine Stimme nicht mehr hören. Weil er hat die Wahrheit in Christus gebracht und was die Gesellschaft, die westliche Gesellschaft zerstört. Der hat genau, ich habe gestern zu Simone gesagt, der hat genau das öffentlich gesagt, was Ende der 90er Jahre John Melinde als prophetisches Wort für Deutschland hatte. Ja, Abtreibung meine ich jetzt nicht, sondern John Melinde hat damals gesagt, auf Europa kommt eine so, auf die westliche Welt, hat jetzt auf Deutschland, Europa bezogen, kommt so eine starke satanische Macht drauf zu und die besteht aus dem Linksradikalismus, die linksradikalen Marxisten und dem Islam. Ende der 90er Jahre habe ich gedacht, okay, das ist Utopie. Ein anderer Prophet, wir haben die Prophetien, haben ja bei uns auf der Webseite, ein anderer Prophet hat Jahre, zwei, drei Jahre vor dem Mauerfall prophezeit. Gott sorgt dafür, dass die Mauer in Deutschland fällt. Dann geht es circa 30 Jahre und dann kommt eine Macht hervor über Europa, über Deutschland aus Kommunismus, Marxismus, Linksradikalismus, Extrem und Kommunismus, weil beide denselben Vater haben. Nämlich den, der mordet und umbringt. Und dieser Charlie Kirk, der hat es öffentlich gesagt. Diese zwei Kräfte zerstören Amerika. Und wir müssen zurückkehren zu unseren christlichen Wurzeln und dürfen nicht erlauben, dass unsere Kinder Muezzine von ihren Türmen zum Gebet aufrufen hören und sie dürfen nicht in den Schulen mit Gender-Ideologie gefüllt werden. Amen. Da hat die Wahrheit gesprochen und die Wahrheit kostet einen Preis. Daraufhin hat ein orthodoxer Jude aus Israel so einen langen Artikel geschrieben und hat die Hintergründe erklärt, was mit der westlichen Gesellschaft los ist. Die ganzen Hintergründe von Marxismus, Leninismus oder dieser extremen Kommunismus hat 160 Millionen Tote gebracht bis jetzt. Mehr als der Zweite Weltkrieg mit 65 Millionen. Stalin hat mehr eigene Leute, Landsleute umbringen lassen als wie Hitler. Ich will das nicht revidieren. Hitler war gegen die Juden extrem. Stalin hat auch Juden umgebracht. Aber das sind dieselben Geister dahinter. Und interessanterweise verbünden sie sich der Islam mit diesem Vogue Gender, weil beide extrem sind. Ihre Ansichten könnten nicht unterschiedlicher sein, aber die Geister verbinden sich. Und das hat Melinde damals prophezeit, das hat dieser Charlie Kirk öffentlich angesprochen und wir müssen wachsam sein. Amen. Zur Wahrheit stehen. Und Wahrheit kostet einen Preis. Man hat es jetzt hier deutlich gesehen. Aber Wahrheit ist Licht und lasst uns bitte nicht wieder unter ein Joch mit Ungläubigen kommen. Da kommen solche Dinge rein. Ach, das ist doch gar nicht so schlimm, Abtreibung. Es ist doch gar nicht so schlimm, dieses ganze Gender-Zeug. Gott liebt doch alle. Schaut in die Kirchen rein. Die Finsternis, die sind Vorreiter noch in Deutschland, die evangelische Kirche, mit diesem ganzen Gender-Zeug. Der Heilige Geist ist schon lange weg. Aber es geht um den Leib. Mit solchen kannst du keine Gemeinschaft haben. Überhaupt nicht. Ich sage nicht, es gibt einzelne Geschwister, ich sage, aber mit dem System. Keineswegs. Okay. Unsere Aufgabe im Leib ist Wachstum, Teil des Leibes zu sein, einander anzunehmen. Und unsere Verantwortung im Leib, das Wort zu nehmen. Da muss man praktisch das üben und selbst Licht sein in diesen drei Bereichen. Glaube, saubere Herzensbeziehung, dich von der Welt nicht verführen lassen und deine Beziehung mit Ungläubigen prüfen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade. Wir danken dir für dein Wort der Wahrheit. Wir danken dir, dass du uns ermutigt hast, Herr, dass du ein Gott bist, der uns zu deinem Licht und zu deiner Herrlichkeit berufen hat. Vater, wir geben dir alle Ehre. Wir können es gar nicht erfassen in der Tiefe, was das bedeutet. Aber wir sehen auf das Unsichtbare, denn es bleibt ewig, was dein Wort uns sagt, wer wir sind in dir, in Christus und wer du in uns bist und was in der Ewigkeit auf uns wartet, nämlich das ewige Reich der Herrlichkeit. Und Vater, senke dein Wort der Wahrheit, pflanze es in unser Herzen, begieße es mit dem Heiligen Geist, dass diese Worte des Wortes Gottes, die heute gelesen wurden und gesprochen wurden, daraus Glauben erwächst und eine Veränderung geschieht, dass wir deine Worte auch praktisch im Alltag umsetzen. Herr, mit deinem Leib hier vor Ort, sich gegenseitig, also jeder den Platz einnimmt, jeder die Wirksamkeit, die du in jedem hineingelegt hast, wirksam werden lässt, weil du wirkst durch jeden Einzelnen und damit der Gesamtleib durch dich, durch jeden Einzelnen aufgebaut wird in Liebe. Danke, dass du ein Gott der Auferbauung bist. Amen. Amen.